Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und das ist hier der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Und wir springen diese Woche von einer Aktienanalyse zur nächsten, wo wir gestern auf YouTube noch die Aktie DraftKings besprochen haben. Bin ich heute mit Michael Jakob von Alle Aktien zusammen an der Aktienanalyse zu Sartorius dran. Sartorius, ein sehr profitables, stark wachsendes Unternehmen aus Deutschland. Das wird also richtig spannend. Wir springen gleich in die Episode rein. Viel Spaß und los geht's. Willkommen zurück, lieber Michael, an diesem wunderschönen Montagmorgen. Wir haben ja schon länger jetzt nicht mehr gesprochen. Was ist denn so bei dir in der Zwischenzeit passiert?
Ja, lieber Kolja, freut mich, dass ich wieder hier sein kann. Ich freue mich auch schon auf die heutige Analyse gleich. Ja, bei Alle Aktien geht's von Monat zu Monat voran. Ich habe auch das Gefühl, in Deutschland wird es immer besser mit der Aktionärskultur. Es investieren immer mehr Leute langfristig und rational. Und das ist einfach schön zu sehen, was sich da entwickelt hat. Ich persönlich war jetzt die letzten zwei Wochen in Spanien, Madrid und Mallorca. Habe da mir ja wahrscheinlich so das erste Gefühl, das erste Mal seit knapp zwei Jahren so richtig Urlaub genommen. Das hatte ich aber auch wirklich nötig. Also das war einfach mal notwendig, dass man nach so viel Arbeit, also weißt du selbst, wie intensiv ja. Das Ganze ist, die Aktien zu analysieren und so, dass man sich da auch einfach mal ein, zwei Wochen komplett frei nimmt. Und ja, Benjamin hat in der Zeit alle Aktien komplett übernommen. Und es hat auch wunderbar funktioniert. Analysen sind gekommen, wie gewohnt und so weiter. Und jetzt ist tatsächlich heute wieder mein erster Arbeitstag. Und ja, da freue ich mich natürlich direkt mit dir loszulegen.
Genau, ja. Bevor wir heute über das Unternehmen sprechen, was Gegenstand unserer Analyse ist, hast du denn so allgemein irgendwelche Aktien gerade selber gekauft oder verkauft, oder wenn du dir auch die Aktien anschaust, die wir jetzt zum Beispiel schon hier im Podcast besprochen hatten, ob es jetzt sowas ist wie The Trade Desk oder so, da hat sich ja auch in der Zwischenzeit so einiges getan. Hast du da irgendwelche neuen Erkenntnisse draus gewonnen? Analysierst du die Aktien weiter oder wie ist da so dein weiteres Vorgehen?
Ja, also die Aktien, die wir hier besprochen haben, die sind natürlich alle in der Watchlist, auch in der Alle-Aktien-Watchlist. Die letzte Aktie, die ich gekauft habe, die war tatsächlich The Trade Desk. Ich weiß nicht, ob du es jetzt wusstest von meinem Instagram oder so. Ja, und zwar sind die ja wirklich brutal eingebrochen. Also wir hatten die ja gemeinsam mal vor einem Jahr analysiert. Ich weiß gar nicht mehr, wo die da waren. Dann sind sie sehr stark gestiegen, ich glaube auf 700, 800 US-Dollar. Und dann vor einem Monat stark eingebrochen auf knapp 400, 500, so um den Dreh. Und da habe ich dann nochmal stark nachgekauft. Das habe ich auch alles öffentlich gemacht. Da wurden einfach die Umsatz- und die Umsatzprognosen wurden zwar übererfüllt, aber die Gewinnprognosen untererfüllt. Und aber nur sehr, sehr dezent, nur um 2% weniger Gewinn als erwartet. Und die Aktie ist dann, ich glaube, das war wirklich, bin mir nicht mehr ganz sicher, wie stark sie eingebrochen ist, aber locker 30%. Das ist natürlich komplett übertrieben wegen 2% Untererfüllung. Ja. Es gab noch ein, zwei andere Gründe. Das war so die letzte Aktie, die ich nachgekauft habe. Und von denen bin ich auch nach wie vor überzeugt. Also ich bin auch immer noch überzeugt, wenn man die jetzt kaufen würde, hat man sehr realistische Chancen, dass man einen Tentbagger hinbekommt. Einfach weil die so disruptiv die Werbebranche aufräumt. Da würde ich einfach empfehlen, den Trade Desk Podcast hier auf Aktien mit Kopf zu hören, den wir da gedreht haben. Klar, der ist jetzt wahrscheinlich schon 10 Monate alt circa, aber das Geschäftsmodell ist noch das gleiche.
Ja, ist ja immer auch so eine Frage der Bewertung, ne? Wenn halt so gerade so schnell wachsende Technologieunternehmen irgendwie so hohe Umsatz- oder Gewinn-Multiples haben, dann reicht natürlich manchmal auch so eine kleine Unterkorrektur vom Gewinn oder so dazu aus, dass die Aktie auch so massiv abgestraft wird. Was mich aber auch insbesondere beim Gewinn ziemlich wundert, weil ich meine, wenn jetzt der Umsatz auf einmal so rückläufig ist, ja, oder das Wachstum des Umsatzes nachlässt, dann ist es immer halt so, okay, so, was passiert da? Haben Sie Probleme dabei, den Markt weiter zu erschließen, Marktanteile zu gewinnen? Das ist ja eigentlich immer das, wo ich so denke, so, da muss man aufpassen. Wenn jetzt zum Beispiel ich sehen würde, okay, Netflix erzielt kein Umsatzwachstum mehr, dann würde ich halt so richtig irgendwie Sorgen mir machen. Ja, aber wenn ich irgendwie sehe, die machen mal ein bisschen weniger Gewinn, gut, das ist halt so ultra abhängig von verschiedensten Sachen, ja. Wie zum Beispiel die Investitionen ins Marketing beispielsweise waren, ja, oder andere Faktoren. Deswegen kann ich schon verstehen, dass wenn so eine Aktie dann mal 30% oder so einbricht und man überzeugt ist vom Geschäftsmodell, dass es dann natürlich auch Sinn machen kann, mal nachzukaufen. Ja.
Mhm. Okay, da muss ich was Spannendes sagen, weil das ist wirklich perfekt, dass hast du den Nagel da wirklich perfekt auf den Kopf getroffen, weil genau so denken Investoren und genau das weiß auch Jeff Green, also der CEO von der Trade Desk. Und ich musste da gerade lachen, weil auch bei McKinsey haben wir mal ein Unternehmen, das relativ jung war, beraten. Und das Ergebnis war, du darfst einfach nie dafür sorgen, dass der Umsatz, dass das Umsatzwachstum nachlässt, weil dann wird halt die gesamte Story in Frage gestellt. Netflix ist es plötzlich ein stagnierendes Unternehmen. Okay, dann ist es aber kein KGV von 60 mehr, sondern von 10. Und dann, ja, ist halt dein ganzer Aktienkurs im Arsch. Und deshalb, diese 2% weniger Gewinn sind deswegen so schlimm, weil das Management dann sagt, okay, Umsatzwachstum darf auf keinen Fall jemals nachlassen oder stark einbrechen. Wenn es jetzt aber der Fall ist, dass es eigentlich stark einbrechen würde, dann sagt das Management einfach, okay, wir ballern einfach viel mehr Geld in Marketing raus, wir geben quasi 1 Euro aus, um 1 Euro zu verdienen, oder auch 1,20 Euro, um 1 Euro zu verdienen. Das ist an sich unprofitabel. Aber wenn wir das nicht machen, dann bricht der Umsatz extrem ein. Und deswegen ist es so, dass wir als Wachstumsinvestoren halt schon super akribisch auf die Profitabilität schauen, weil man kann sich das Umsatzwachstum mit einer schlechten Profitabilität erkaufen. Ja. Und das war der Generalverdacht bei der Trade Desk.
Das stimmt allerdings, und da muss man auch echt drauf achten. Da kann ich auch nur an meine Analyse von gestern auf YouTube nochmal erinnern und DraftKings. Das sind halt wirklich so Geschäftsmodelle, die sehr, sehr, sehr stark und aggressiv beworben werden, weil es, also da geht es halt so um Sportwetten und so, ja. Und, ja. Und gerade bei den ganzen großen Events, wenn die NFL-Saison losgeht oder wenn irgendwelche Playoffs losgehen, dann investieren die Millionen und Abermillionen in Marketing ganz aggressiv, um halt so neue Kunden zu erwerben, weil du weißt ja, wenn Leute jetzt zum Beispiel Sportwetten machen, dann haben sie meistens irgendwann kein Geld mehr. Deswegen müssen diese Firmen dann immer wieder neue Kunden werben auch. Das ist so allgemein so ein Problem bei solchen, bei solchen Aktien. Ja.
Kunden kein Geld mehr haben, dann musst du dir neue Kunden suchen.
Das ist auf jeden Fall blöd, genau. Ja, das ist halt der Punkt, warum die halt so aggressiv auch immer neue Werbung schalten müssen. Und dann ist halt immer die Frage, genau wie du gesagt hast, okay, wenn du dir dieses Umsatzwachstum halt durch rasantes Überspending im Endeffekt erkaufst, wie nachhaltig ist das Ganze? Und ich finde immer so wichtig auch, sind jetzt zum Beispiel die Trends zu analysieren. Jetzt zum Beispiel, wenn jetzt in einem Quartal irgendwie mal so der Gewinn wieder rot ist oder wenn jetzt mal irgendwie der Wissen fällt, ist es mir nicht so wichtig, ja, oder das finde ich nicht so schlimm. Aber wenn man sich jetzt solche Aktien wie Tesla oder andere anguckt oder Fiverr oder was auch immer, und man sieht halt so den Trend, wie war das denn in den letzten Jahren? Was ist mit dem Umsatz passiert? Wie ist der gewachsen? Und wie hat sich in Korrelation zu diesem Wachstum der Gewinn dann jeweils verhalten? Ja? Mhm. Und da achte ich dann auf sowas wie jetzt zum Beispiel bei Netflix, wenn ich sehe, okay, sie machen immer mehr, also haben immer mehr Kunden, Millionen von neuen Kunden kommen sozusagen Quartal für Quartal dazu. Mal ein bisschen mehr, mal weniger, ne? Je nachdem, wenn jetzt zum Beispiel die ganzen Corona-Lockerungen kamen, dann sind halt natürlich auch weniger Kunden neu dazugekommen. Aber, und das ist halt das Spannende, sie haben immer bessere und bessere Gewinnmargen in den letzten Jahren erzielt. Und das finde ich ist immer sehr interessant, wenn ein Unternehmen halt immer größer wird dann und gleichzeitig aber immer bessere Gewinnmargen erzielt, dann merkst du ja, die haben wirklich Advantages of Scale. Ne? Weil so Skalierungseffekte, alle reden immer darüber, aber das ist dann so tatsächlich der Beweis, ob die auch wirklich wirken. Ja?
Genau so ist es, ja.
Ist im Endeffekt nur so Makulatur. Okay, aber ein Unternehmen.
Es gibt noch zwei, drei andere Unternehmen, die habe ich auch noch gekauft. Die wollte ich einfach der Vollständigkeit auch immer noch sagen.
Klar, gerne.
Das waren Amazon und Microsoft. Die finde ich auch immer noch geisteskrank unterbewertet. Microsoft so 36er KGV aktuell. Amazon liegt noch bei so 70 bis 80. Amazon hat sich vor allem jetzt 12 Monate gar nicht mehr bewegt, aber das Unternehmen läuft halt wunderbar und bei dem Cloud-Segment vor allem drin. Und Benjamin hat, glaube ich, Etsy nachgekauft, von dem ist er auch immer noch sehr überzeugt. Also es ist so ein Online-E-Commerce für Influencer. Und was ich auch noch gekauft habe, was aber wahrscheinlich jetzt die wenigsten kennen, das ist Okta. Das ist Online-Identität. Auf die gehen wir jetzt aber nicht so intensiv ein, weil das ist auch ein sehr komplexes B2B-Geschäftsmodell. Es geht aber darum, dass sich Mitarbeiter und so einfacher in das Firmensystem einloggen können, also Identität als Cloud. Hast du von denen schon mal gehört? Würde mich mal interessieren. Okta heißen die.
Nee.
Okta. Musst du dir auch mal reinziehen. Haben wir vor knapp 2 Wochen eine Analyse gemacht auch. Ist so, okay. Ich habe gesagt, das könnte so das nächste The Trade Desk sein. Auf ganz entspannt angelehnt.
Okay, nee, die kenne ich noch nicht, aber ein Unternehmen, welches ja auch in den letzten Jahren, vor allem in den letzten so 2 bis 3 Jahren, ein wirklich nicht nur gutes Umsatzwachstum, sondern auch Gewinnwachstum hatte, ist ja das, über das wir heute sprechen wollen. Ja.
Ganz genau. Und das ist
ja kein irgendwie Silicon Valley super Startup und so weiter, sondern ein deutsches Unternehmen und das heißt Sartorius. Ja, die Sartorius AG, ich glaube mittlerweile sogar im MDAX. Und ja, du kannst uns heute mal so ein bisschen erklären, was macht denn eigentlich Sartorius? Was ist das denn für ein Unternehmen?
Sehr, sehr gern. Genau darum geht es heute. Sartorius, Unternehmen im MDAX. Die sind, man könnte sagen, Medizintechnik und Laborausstatter für Pharmaunternehmen, also diejenigen, die dann letztendlich die Medikamente und die Impfstoffe entwickeln, und wird als das deutsche Danaher gehandelt. Viele Jahre auch so als Hidden, in Anführungszeichen, Champion. Mittlerweile ist es natürlich nicht mehr Hidden, was etwas, das 28 Milliarden Euro wert ist, und noch dazu im MDAX kann man nicht mehr wirklich als Hidden Champion bezeichnen. Jetzt ist es einfach nur noch ein Champion. Und die sagen, dass jeder einzelne Impfstoff, der bisher erstellt wurde, egal von wem, Johnson & Johnson, AstraZeneca, BioNTech, Moderna, die wurden alle mit den Materialien von oder mit der Laborausrüstung von Sartorius erstellt. Und Sartorius fokussiert sich im Gegensatz zu jetzt Danaher oder Thermo Fisher viel stärker auf diesen Biotech- oder Biopharma-Sektor und nicht auf diesen traditionellen Pharma-Sektor. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, was da der Unterschied ist. Und erstellen da für die Laborausrüstung, um diese Zellkulturen, all das, was man in der Biopharma eben braucht, herzustellen, und gelten dann dadurch so ein bisschen als dieser Schaufelverkäufer in der gesamten Branche. Ein paar Eckdaten zu Sartorius: sind aktuell knapp 28 Milliarden wert, haben nur eine sehr geringe Nettoverschuldung, nämlich von nur 2 Milliarden, haben extrem gute Margen, nämlich eine EBIT-Marge von 20%, eine Gewinnmarge von 10% und eine sehr geringe Dividendenrendite von 0,2%. Und das Beeindruckende ist einfach, dass das ein tolles Qualitätsunternehmen war, nämlich oder immer noch ist, nämlich mit 10 von 10 Punkten im Alle-Aktien-Qualitätsscore und sich dementsprechend auch in den letzten 5 Jahren sogar verfünffacht hat. Also das ist noch krasser als ein Tenbagger. Tenbagger bedeutet ja Verzehnfachung in 10 Jahren, aber Verfünffachung in 5 Jahren ist tatsächlich noch mehr. Also Verzehnfachung in 10 Jahren bedeutet 26% Rendite pro Jahr und Verfünffachung in 5 Jahren bedeutet 38% Rendite pro Jahr, und war ja, glaube ich, auch eine der Lieblingsaktien von Beate Sander gemeinsam mit Nemetschek.
Ja, stimmt. Die hat auch immer über Sartorius gesprochen. Okay, heftig. Also, dass man auch mit so einem deutschen Unternehmen so spannende Renditen hat erzielen können, das sieht man halt auch hier immer da dran. Ja. Mhm. Und die haben sozusagen auch davon profitiert, dass jetzt aufgrund der Pandemie eben viele Unternehmen Impfstoffe und andere medizinische Medikamente und so weiter produziert haben, die jetzt dann unter anderem sie auch von Sartorius erworben haben. Die Frage ist jetzt, was genau stellen die denn her? Kannst du mal vielleicht so ein bisschen auf die ganzen Produkte eingehen? Weil ich finde immer, bei so B2B-Unternehmen ist es immer gar nicht so einfach. Mich würde mal interessieren, was zum Beispiel, wenn jetzt BioNTech oder Pfizer oder so, wenn die jetzt so Impfstoffe produzieren, was genau brauchen die dann von Sartorius?
Ja, ich würde erst noch ein bisschen ausholen und kurz was zur Branche sagen, also was überhaupt Biotechnologie oder Biopharmazie ist, und dann gehen wir genau auf das ein, machen die jetzt wirklich konkret, was kann man da anfassen, denn wie du sagst, im B2B-Bereich ist es alles so, man hat damit nichts zu tun im täglichen Leben, vor allem nicht mit der Medizintechnik. Wenn man es nicht gerade studiert hat oder Arzt ist, steigt man da relativ schnell einfach aus, muss man zugeben. Also die herkömmliche Pharmazie beinhaltet ja die Entwicklung von Medikamenten. Soweit so klar. Die Sachen werden dann meistens aus Pflanzenextrakten oder chemischen Komponenten gewonnen. Also das ist wirklich so dieses, man findet Atome, Elemente, Moleküle in der Umwelt, und man fügt die sich dann dem Körper zu. Also man nimmt die einfach zu sich, wenn man jetzt zum Beispiel, das sind auch ganz einfache Sachen aus der Gesundheitsbranche, wie du warst ja auch oder kennst dich im Fitnessbereich sehr gut aus, wenn man zum Beispiel Eisen zu sich nimmt. Das ist im Grunde auch schon, ich würde jetzt nicht sagen ein Medikament, aber etwas, was den Körper in gewisser Art und Weise beeinflusst. Und solche Sachen kann man ja auch alles synthetisch und industriell herstellen. Und das ist diese klassische Pharmazie. das ist in den letzten Jahren aber immer und immer teurer geworden und vor allem ist das Problem, man irrt sich da wirklich empor. Also ich habe ja bei Instagram beispielsweise diesen Slogan, the computer revolution hasn't happened yet. Also die Computerrevolution ist noch nicht passiert. Und ich glaube, bei der Gesundheitsbranche ist es genauso. Ich glaube, hier sind wir noch wirklich gefühlt in der Steinzeit und haben einfach noch ein sehr oberflächliches Verständnis dessen, wie der menschliche Körper überhaupt funktioniert. Und diese traditionelle Pharmabranche mit Johnson & Johnson, Pfizer oder Bayer ist einfach auch reflektiv davon, dass man einfach unglaublich viel herumtesten muss, also AB testet. Was passiert denn, wenn ich Eisen zu mir nehme? Was passiert denn, wenn ich diese Wirkstoffe kombiniere und die dann gemeinsam zu mir nehme? Heilt es dann irgendwie meine Krankheit? Also es ist nicht so, dass man sagt, okay, ich habe den menschlichen Körper perfekt verstanden und ich weiß jetzt exakt, was ich nehmen muss, dass es das heilt. Sondern es ist eher so, und das ist auch so, wenn man in die Historie der Gesundheitsbranche zurückblickt, vieles waren einfach Glücks- oder Zufallsfunde, dass man einfach sehr viel ausprobieren muss und dann überlegt, okay, erst wird es dann eben an Zellkulturen ausprobiert, dann wird es an Tieren ausprobiert und man irrt sich da wirklich sehr stark empor noch. Also es ist wirklich wie ein AB-Test.
Absolut.
Und man probiert einfach alles aus, aber es ist nicht, ich sage eben so leicht vorwurfsvoll, wenn man den menschlichen Körper wirklich so nur halbwegs verstehen würde, dann müsste ich nichts testen, sondern ich weiß ja die Antwort wie bei einer mathematischen Gleichung sozusagen. Da muss ich ja auch nicht rumtesten, was das Ergebnis ist, sondern ich rechne es einfach aus.
Ja, oder genau, oder zumindest würde es halt irgendwie schneller gehen, beziehungsweise halt einfach so einen Test geben, der halt irgendwie sofort in irgendeiner Art und Weise schon mal so wenigstens einen Ansatz gibt, was es sein könnte. Ja, ich habe jetzt auch den Fall genau gehabt mit Diana, meiner Freundin, ja, die halt so, der es so seit längerem nicht so gut geht. Und dann sind wir auch so von Arzt zu Arzt gegangen, du kennst das vielleicht. Und
Leider.
Und die testen es genauso, wie du gesagt hast. Die testen sich so von einer Sache zur anderen so, ja, das könnte ja das sein, das könnte ja das sein. Und das ist halt immer mit so viel Terminen und mit Aufwand verbunden, wo man sich echt denkt, Wahnsinn, wie ineffizient das eigentlich insgesamt noch ist, ja.
Mhm. Okay, dadurch, dass man so viel testen muss, ist die durchschnittliche Herstellungskosten von so einem neuen Medikament bei circa 1 Milliarde US-Dollar mittlerweile, bei Johnson & Johnson und so, oder Pfizer oder Bayer, bei den ganz großen, bei Big Pharma nennt man die, und das ist im Grunde ja auch der Burggraben von denen. Und das ist jetzt im Gegenteil zur Biotechnologie, wo man versucht, das Ganze ein bisschen kostengünstiger zu machen. Und hier geht es nicht darum, dass man industriell oder synthetisch Chemikalien herstellt, sondern das ist genau dieser andere, ich nenne es jetzt mal akademische Ansatz oder verständnisvolle Ansatz. Also man versucht, biologische Prozesse zu verstehen, allerdings im Kleinen. Also wie funktionieren denn Bakterien, Hefe und so weiter, also kleine Zellkulturen und Proteine. Und diese versucht man dann zu kopieren. Das heißt, es werden im Grunde diese einzelnen Zellen genetisch manipuliert, sodass sie das produzieren, was produziert werden sollen. Aspirin ist beispielsweise so ein typisches Pharmaprodukt, die sind auch relativ einfach, 21 Atome hat das, so ein modernes Biopharmaka hat dann eher so 20.000 Atome, also die Sachen sind viel komplexer und man lässt die aber von lebenden Organismen erstellen. Das ist der ganz große Unterschied, also man mischt nicht Chemikalien, sondern Bakterien, Hefe oder andere tierische Zellen verarbeiten diese Materialien einfach und erstellen dann als Ergebnis Pharmazeutika. Und man kann sich das auch ein bisschen so vorstellen, wie vielleicht bei der Alkoholgärung. Da fügt man ja auch, ich glaube, es ist Weizen oder ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, Alkoholherstellung kenne ich mich nicht so gut aus.
Du kannst unterschiedliche Sachen nehmen, kannst auch Kartoffeln nehmen.
Genau, und fügt dann die Bakterien hinzu, das fermentiert dann und die produzieren letztendlich dann Alkohol. Und so wird ja auch Alkohol produziert. Und so ähnlich kann man, also wirklich zu 99% so ähnlich kann man sich es auch hier vorstellen. Und die Branche, das zum abschließenden Wort zur Branche, wächst mit knapp 13,3% pro Jahr. Und diese Biopharmaka macht aktuell so 20% der gesamten Pharmabranche aus. Okay. Das heißt, da ist noch gut Wachstum nach oben möglich. Jetzt ist die Frage natürlich, was macht denn Sartorius jetzt ganz konkret? Die haben zwei Geschäftsbereiche. Der eine macht 76% des Umsatzes aus, der andere 24%. Das eine nennt sich Bioprocess Solutions. Und da geht es darum, Produkte anzubieten. Und zwar an genau BioNTech ist zum Beispiel Kunde oder Moderna, die für die Herstellung dieser Biopharmazeutika dienlich sind. Also beispielsweise, um es jetzt nochmal mit dem Alkohol beispielsweise zu vergleichen, diese Utensilien bereitzustellen, um den Alkohol überhaupt herzustellen. Und das, wir haben da auch eine Grafik, die kann ich dir auch gerne rüberschicken, die kann man dann vielleicht auf deiner Webseite einbetten, die habe ich dir erstellt habe. Es beginnt alles ganz am Anfang bei den Zellkulturen. Man baut die Samen an, vervielfältigt diese und dann werden diese fermentiert. Also die werden einfach eingeschlossen in den Behälter. Gemeinsam mit dem Substrat kommen die Bakterien drauf, beziehungsweise die Zellen, die Kulturen. Man lässt die einfach gären und das Ergebnis, also das Medikament, kommt dann als Ergebnis dieser Fermentierung raus. Und was dann passiert, dann hat man es ja im Grunde schon, ist einfach nur noch die Reinigung des Behälters, Chromatographie, dann wird das Ganze nochmal filtriert und gereinigt und am Ende konzentriert auf diesen Wirkstoff raus, dass am Schluss wirklich dieser Wirkstoff in Reinform bleibt. Ja. Und am Schluss, häufig müssen die auch noch eingefroren werden und werden dann in so kleine Pipetten befüllt, die dann verschickt werden können. Das sind auch diese kleinen Gefäße, die man häufig auf so Bildern sieht, wenn es um Impfstoffe geht in den Medien. Und das Schöne ist einfach, dass es wirklich funktioniert wie die, oder ganz grob wie die Alkoholherstellung. Und all diese Materialien und Sachen, die man hier jetzt braucht, wie zum Beispiel diese Fermentierungsanlagen oder diese Pipetten oder diese kleinen Gefäße oder diese Anlagen für den Samenanbau oder auch diese Zellkulturen selbst, all das kann man von Sartorius kaufen. Die Aufgabe des Pharmaunternehmens wie BioNTech ist es dann nur noch, an den Zellkulturen ganz am Anfang herumforschen zu können und zu schauen, okay, wie müssen wir denn diese Bakterien genetisch verändern oder genetisch manipulieren, sodass auch das Ergebnis ein anderes ist. Zum Beispiel nicht mehr Molekül A, sondern dann kommt dann Molekül B raus. Also diese Bakterien wandeln ja immer einen Stoff in einen anderen Stoff um. Und durch genetische Manipulation oder durch Gentechnik dieser Bakterien kann man dann leicht beeinflussen, was am Ende sonst rauskommt. Und dieses Sartorius oder das Unternehmen Sartorius stellt im Grunde so ein Mini-Labor für genau diesen gesamten Prozess zur Verfügung. Und zwar von ganz am Anfang bis zum ganzen Ende. Und das Schöne bei dem Modell ist jetzt erstens, dass sie dadurch ja einen gigantischen Burggraben haben. Also BioNTech könnte ohne Sartorius gar nichts machen. Denn wo wollen sie, die können ja nicht in den Garten gehen und da dann die Zellkulturen anbauen. Irgendwo müssen sie das ja machen. Und die Sachen sind sehr, sehr hoch spezialisiert. Also man kann das auch nicht mit, also wenn du, es ist halt wirklich, du baust eine Zellkultur an und da brauchst du jetzt die ganzen Geräte, wo du die Zellkultur in Anführungszeichen füttern kannst, gären lassen kannst, fermentieren, dann gereinigt, filtrieren, konzentrieren, dieser ganze Prozess. Und das ist das Schöne, was Sartorius auch noch macht, ist, man kauft diese Sachen einmal, diese Laborausrüstung, und die bleibt dann auch 5 bis 10 Jahre bei dir mindestens dort, und dann wird es neu, hoffentlich auch wieder von Sartorius gekauft. Man braucht, es entsteht auch sehr viel Müll in Anführungszeichen, das ist natürlich biologischer Müll, aber damit meine ich so Sachen wie, man braucht ständig neue Pipetten, man braucht ständig neue Filtrierungsanlagen und neue Filter, bei der Fermentierung braucht man ständig neue Einlagen und auch diese Sachen verkauft dann Sartorius dazu. Also könnte man sagen, so leicht wie ein Abo-Modell, weil man ja ständig neue Verbrauchsgüter braucht für das Ganze, also Konsum oder nicht Konsum, sondern eher Verbrauchsgüter.
Okay. Haben Sie da noch irgendwie auch so eine Service-Sparte irgendwie so mit dabei, dass Sie das dann zum Beispiel auch mit implementieren oder halt irgendwie so laufend irgendwie assistieren? Oder ist das halt wirklich mehr so eine Art, okay, einmal Einrichtung, Verkauf und dann wir sehen uns in 5 Jahren wieder, neben den halt ganzen Upsells und anderen Sachen, die Sie halt weiterhin noch brauchen?
Ja, also die 76% sind so diese Einmalanlagen für diese Mini-Anlagen, um Biopharmaka überhaupt herstellen zu können. Und diese anderen 24% des Umsatzes sind, genau wie du richtig sagst, die Verbrauchsmaterialien, die man dazu braucht. Also man könnte sagen, 24% sind Abo-Umsätze. So auf natürlich in Anführungszeichen, denn es sind eigentlich Verbrauchsgebühr. Es ist ein Abo-Modell, wie auch Coca-Cola ein Abo-Modell ist, oder? Weil ich habe mich an Coca-Cola gewöhnt, ich brauche jeden Tag mein Coca-Cola, ich brauche jeden Tag mein Starbucks. Also so ein Abo-Modell ist es halt, also kein irgendwie, es kostet monatlich so und so viel.
Ja, okay, und jetzt ist ja das Unternehmen vor allem sehr stark 2020 und jetzt wird es vor allem erwartet, 2021 nochmal ein gewaltiger Umsatz- und Gewinnanstieg. Wie sind denn da so die Einflussfaktoren insgesamt oder allgemein? Weil das ist natürlich jetzt auch, wenn man so eine Aktie hat, die ja. schon in 5 Jahren sich verfünffacht hat, bleibt natürlich immer die Frage, okay, wie du es ja auch am Anfang gesagt hast, Hidden Champion waren sie mal, jetzt sind sie halt kein Hidden Champion mehr. Und jetzt ist die Frage, wie gerade in Bezug auf die Zukunft kann man das einschätzen, was die ganzen Einflussfaktoren angeht? Ist das jetzt, du hast ja gesagt, die Branche insgesamt wächst mit 13%. Davon kann man ja schon mal ausgehen, dass die Nachfrage nach diesem Konzept schon nachhaltig ist und dauerhaft erstmal bestehen bleibt. Dann gibt es natürlich aber auch noch potenziell Wettbewerber oder auch immer die Möglichkeit für bestimmte Unternehmen dann irgendwie eigene Sachen selber herzustellen irgendwann und mehr so diesen vertikalen Ansatz dann zu machen. Und auf der anderen Seite ist auch die Frage, okay, wenn jetzt so eine Pandemie dann auch irgendwie vorbei ist, jetzt ist ja immer noch so ein bisschen der Markt auch bei anderen Aktien in dem Bereich so ein bisschen am Herumexperimentieren, sage ich mal, wie dauerhaft denn tatsächlich dann diese Corona-Impfstoffe und so weiter noch bestehen bleiben. Und da ist natürlich für den Anleger jetzt die interessante Frage, wie schätzt man das irgendwie so ein bisschen ein, um zu überlegen, wie dauerhaft jetzt dieses starke Umsatz- und Gewinnwachstum aktuell ist, weil davon hängt natürlich dann auch so ein bisschen so ab davon die Frage, wann man da einsteigt oder ob man überhaupt einsteigt. Ja.
Ganz genau. Also ich bin da auch sehr konservativ tatsächlich rangegangen, einfach weil die Aktie schon so hoch bewertet ist und weil ich einfach den Grundsatz habe, ich möchte ja auf keinen Fall Geld verlieren und wenn ich möchte auch kein Rohrkrepierer, wie man es nennt, oder was ähnliches. Deswegen habe ich gesagt, okay, das Mindestwachstum, das ich eigentlich erwarte, sind so einfach nur dieses Marktwachstum von 13% pro Jahr. Und ich gehe jetzt nicht, also ich fange von unten an, nicht von oben. Das nächste, was ich schaue, ist, wie hoch war denn dieser einmalige Corona-Boost? Der war also ungefähr das Doppelte, könnte man sagen. Also Sartorius ist letztes Jahr doppelt so schnell gewachsen als die Jahre davor und als auch in den kommenden Jahren das Management angibt. Also sie wären auch sonst ihre circa 10% gewachsen, sind jetzt aber letztes Jahr dann eben 20% gewachsen. In den kommenden Jahren, in der Zukunft, wollen sie noch circa 17% pro Jahr wachsen und ich habe einfach im Discounted Cashflow Modell, da gibt es auch eine Excel-Datei zum Download, angenommen, okay, ich glaube dem Management, und das ist das offizielle Statement, dass das Management von sich gibt, dass sie noch 3 Jahre mit 17% pro Jahr wachsen. Und dann flacht es aber sehr schnell auf 15% ab und dann nach 5 Jahren auf 13%. Und dabei belasse ich es dann auch. Also das ist eigentlich schon ein bisschen pessimistisch, dass man sagt, okay, die hatten jetzt 3, 4 gute Jahre und dann knickt es aber wieder sehr schnell auf das Marktwachstum nur noch ein. So habe ich das auch gerechnet und bin dadurch auf eine Renditeerwartung von 10% pro Jahr gekommen. Das alles über ein ganz normales Discounted Cashflow Modell. Ich habe noch eine weitere Annahme, nämlich die Gewinnmarge wird auch leicht steigen, nämlich von 20% auf 25%. Das ist nämlich genau, was wir auch in den letzten 10 Jahren gesehen haben. Das Unternehmen hatte mal 10% Gewinnmarge und wird einfach immer profitabler und sowas liebe ich einfach. Also man kauft, da merkt man einfach, dass man Qualität einkauft, denn das Unternehmen hat eine gewisse Preissetzungsmacht und hat auch diese Economies of Scale, also schafft es auch wirklich immer profitabler zu werden. In Deutschland gibt es in meinen Augen einen sogenannten Fluch des Margenproblems. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast oder so. Bei alle Aktien habe ich es, oder Benjamin hat es schon ein paar Mal erwähnt. Damit meine ich eigentlich Folgendes, dass wenn das gleiche Unternehmen in Amerika ist und in Deutschland, dann ist es aus meiner Erfahrung unglaublich häufig so, dass das Deutsche deutlich schlechtere Margen hat. Und woran liegt es? Kann man schwer sagen. Ich denke, dass es in Amerika einfach viel mehr Geld gibt und die weniger preissensitiv sind. In Deutschland und Europa wird unglaublich stark so auf den letzten Cent und ist eher so eine Sparermentalität einfach, denke ich. Und bei Sartorius hat man aber genau dieses Problem nicht. Also das Unternehmen hat hervorragende Margen, aktuell mit einem EBIT von 20%. Da bin aber relativ zuversichtlich, dass sie auch auf 25% kommen werden und konnten das von Jahr zu Jahr steigern. Beim Umsatzwachstum sehe ich, wie gesagt, in den nächsten 3 Jahren knapp 17%, beim EBIT in den nächsten Jahren sogar eher 22%, wenn man diese beiden Sachen aufaddiert und kommt dann insgesamt auf eine Rendite von 10% pro Jahr, wenn man die Aktie heute kaufen würde und 10 Jahren halten. Das sieht man auch ganz schön beim, also Sartorius ist auch nach dem Alle Aktien Qualitätsscore ein Qualitätsunternehmen, hatte da letztes Jahr 10 von 10 Punkten, dieses Jahr offiziell nur noch 9 von 10 Punkten. Das liegt nur daran, dass die 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 Gesamtkapitalrendite bei 14,9 statt 15% liegt. Also es ist nur ganz knapp verfehlt. Wir müssen natürlich trotzdem so sauber arbeiten, aber für mich, wenn man ein Auge zudrückt, könnte man auch sagen, es ist immer noch 10 von 10 Qualitätsunternehmen. Und das bedeutet, also diese 10 von 10 Qualitätsunternehmen haben in der Regel laut dem Bloomberg-Test, den wir durchgeführt haben, 16% Rendite pro Jahr auf 10 Jahre gerechnet. Ja, es gibt auch eine kleine...
Also deine Annahmen sind ungefähr, also dass du so damit rechnest, wenn man jetzt noch investiert, ungefähr so etwas konservativer geschätzt 10% im Jahr, was ja auch eine bessere Rendite wäre, als jetzt der Gesamtmarkt erzielt. Ich setze das dann immer natürlich noch ins Verhältnis zu, wie sieht die allgemeine Schuldensituation aus und die Bilanzqualität des Unternehmens, weil das ist natürlich immer der Faktor, der dazu kann, dass man dieses nicht systematische Risiko, was man ja sonst sehr gut wegdiversifizieren kann durch verschiedene Unternehmen, das hast du als Einzelaktionär immer gegeben. Und wenn du dann aber sagst, okay, was die Wachstumserwartungen betrifft, ist das Ganze solide und du nimmst an, das wird auch in den nächsten Jahren stärker wachsen als der Gesamtmarkt und dann gleichzeitig hast du jetzt irgendwie aber eine saubere und solide Bilanz und keine irgendwie Finanzierungsprobleme und so, dann könnte das ein spannendes Investment sein. Ich muss auch sagen, also ich kenne mich mit dem Bereich leider auch sehr, sehr, sehr wenig aus, aber so viel wie ich jetzt von dieser ganzen mRNA-Technologie und so weiter bisher verstanden habe, ist das eben, auf der einen Seite haben wir so ein Unternehmen wie BioNTech, da ist es ja, kann man sagen, neben jetzt diesen jahrelangen Forschungsarbeiten, die natürlich da reingeflossen sind, ist es natürlich sehr schnell geglückt, so einen Impfstoff zu produzieren für Corona. Und da könnte man jetzt natürlich, wenn man so ein bisschen spekuliert, sagen, hey, wenn es denn jetzt so ein Unternehmen mit so viel Erfahrung gelingt, relativ schnell auf eine neue Bedrohung, was ein Medikament zu finden oder ein Impfstoff und das dann irgendwie auf andere Anwendungsfälle, wie jetzt zum Beispiel Krebs oder Alzheimer oder andere Infektionskrankheiten eben ebenfalls vielversprechend ist, dann ist ja eigentlich die Nachfrage bei Sartorius sozusagen erstmal für sehr, sehr, sehr lange Zeit gesichert, ja, wenn man jetzt darauf setzt. Weil egal, so wie ich das verstanden habe, egal was sozusagen für eine krankheitliche Bedrohung oder was auch immer kommt, die müssen ja immer wieder diese Systeme benutzen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch sowas wie CureVac neulich, wo man gesehen hat, okay, es gelingt nicht jedem Unternehmen gleich irgendwie damit, mit diesen neuen Technologien durchzustarten und erfolgreich zu werden. Aber das ist natürlich schon so ein Punkt, den man da mit einfließen lassen kann, wo man, denke ich, auch wahrscheinlich eine gute Nachfrage von den ganzen Unternehmen in den kommenden Jahren haben wird. Was natürlich immer gerade in dem Bereich, also einerseits so interessant ist, ist es schwer zu verstehen und einzuschätzen. Und auf der anderen Seite ist es eben auch schwer, das nachzubauen für andere Unternehmen und für Konkurrenten, um eben diesen Burggraben und diese Gewinnmarge von Sartorius anzugreifen. Und wie du auch selber gerade gesagt hast, es ist tatsächlich so, da gibt es ja sogar ein ganzes Buch drüber von dem Professor. Und es heißt, am Gewinn ist noch kein Unternehmen kaputt gegangen. Und da hat er auch halt dargestellt, dass halt gerade insbesondere in Deutschland hohe Gewinnmargen wirklich sehr, sehr, sehr selten sind. Die durchschnittliche Gewinnmarge liegt so bei 2-3% von deutschen Unternehmen. Und wenn jetzt also du 10% Gewinnmarge hast, dann denkst du jetzt vielleicht im ersten Moment, boah, ist ja jetzt gar nicht so hoch irgendwie, da gibt es ja andere Unternehmen, aber 10% Gewinnmarge ist eben halt schon mal dreimal so viel wie 2-3%.
Ja.
Und das ist natürlich ein gewaltiger Vorteil. Und ich würde jetzt, wenn ich mich jetzt noch mehr mit dem Unternehmen beschäftigen würde, würde ich mir erstmal auch die ganzen anderen Zulieferer angucken von BioNTech und so weiter, aber auch von den internationalen Unternehmen und mir gucken, okay, wie ist es denn international? Setzen die da auch alle auf Sartorius oder gibt es da auch eben entsprechend schon andere Konkurrenten, die vielleicht sogar schon größer sind oder so? Du hast ja vorhin bei Beate Sander noch Nemetschek erwähnt, da ist es ja so bei Nemetschek, die haben ja immer diesen riesigen Dauerrivalen Autodesk mit seiner ganzen Software und so. Und da wäre es sozusagen auch immer spannend zu überlegen, okay, was für Alternativen und für andere Unternehmen gibt es denn noch, ne, in der Konkurrenz?
Ich finde, da gibt es tatsächlich einige schöne Parallelen zu Nemetschek. Also Nemetschek und Sartorius sind in der Hinsicht ähnlich, dass sie sich in einem großen Markt befinden, aber in dem, was sie machen, also bei Nemetschek ist es dieses Building Information Modeling, also dass man so den gesamten Überblick über den Bauprozess hat, also von der Planung bis zur Materialbeschaffung, bis zum Design, bis zum ständig verfolgen, wie ist der Baufortschritt. Das macht Autodesk nicht so in der Art und Weise. Bei Sartorius ist das Schöne, die haben, also die größten internationalen, oder ich kenne, die Fragen kann ich auch gerne direkt beantworten. Also die machen 50% in Amerika, 22% Europa und 28% in Asien. Also sind international schon relativ gut aufgestellt. Vielleicht ist das auch gerade der Grund, warum die Margen doch so gut sind. Und die zwei größten Konkurrenten sind wirklich Danaher und Thermo Fisher. Es gibt auch noch Merck, also die deutsche Merck, Merck KGaA. Der Hauptunterschied bei diesen Firmen ist aber, dass Sartorius wirklich sehr, sehr stark ist, sehr, sehr stark fokussiert ist auf Biotechnologie. Also Danaher und Thermo Fisher, die machen diese traditionelle Pharma und die machen auch sehr viel Diagnostik. Also erstmal diagnostizieren, was hat diese Person, die hier vor mir steht, überhaupt für ein Problem. Das ist, wo die Stärken von Danaher und Thermo Fisher liegen. Und ich glaube, Biotechnologie wird einfach noch sehr, sehr stark unterschätzt. Man hört zwar immer wieder mal, dass es so ein Aktien-Hype-Thema ist, so ähnlich wie Cannabis und Wasserstoff. Und Sartorius ist in meinen Augen eine der ganz wenigen wirklich seriösen Aktien auch. Also was wirklich ein Qualitätsunternehmen ist, das auch von diesem Trend profitiert. Also so ähnlich wie bei Wasserstoff wäre es wahrscheinlich eher Liquid und Linde. Nur wächst Sartorius eben auch deutlich stärker, nämlich mit den besagten 17-18% pro Jahr und nicht mit 5% wie viele andere etablierte Unternehmen. Es gibt sogar eine kleine Dividende. Die Dividende ist allerdings eine 0,2% Dividendenrendite. Man würde eher sagen, Sartorius ist so ein Dividendenwachstumsunternehmen, also Leute, die nicht sofort eine Dividende brauchen, sondern erst in 10 oder 15 Jahren. Die Dividende wuchs nämlich durchschnittlich mit 17% pro Jahr. Mein Problem ist eigentlich, dass es trotzdem immer noch viel zu wenig ist. Also wenn du jetzt 0,2% Dividendenrendite hast und die wächst mit 17% pro Jahr, dann hast du in 10 Jahren 0,8% Dividendenrendite, also immer noch viel zu wenig, und das macht es als Dividendenwert einfach in meinen Augen nicht wirklich, ja, attraktiv. Das einzige Schöne ist, dass die Ausschüttungsquote noch sehr gering ist, nämlich bei 20-30%, also bei 20%. Das heißt, ja, die können die Dividende auch locker verdoppeln oder verdreifachen.
Okay, und, ja, wo ich aber auch immer mir denke, okay, gerade bei so einem Unternehmen ist es wahrscheinlich besser, wenn die das ganze Geld einfach reinvestieren und dieses Wachstum halt eben nutzen, ne? Gerade wenn du halt eben in so einem Wachstumsmarkt bist, was willst du da irgendwie groß die ganze Zeit ausschütten, ja?
Das ist das Schöne.
Bei Siemens oder bei anderen Unternehmen, wo halt so einzelne Sparten einfach auch nicht mehr so stark wachsen und so, wobei die hat ja Siemens mittlerweile alle abgespielt, das haben sie auch gut gemacht, ja, aber ja, du weißt, was ich meine.
Weiß ich, ja, man darf auch einfach den Steuernachteil nicht vergessen, also überleg dir mal, du kaufst ein Unternehmen und die würden 100% Dividende zahlen, ja. Also ich weiß nicht, ob das gibt es natürlich nicht. Also du bekommst einmal den gesamten, Betrag zurück. Also wenn du 100 Euro investierst, bekommst du 100% Dividende. Ja. Dann ist das Unternehmen natürlich nach einem Jahr auch weg. Aber du hast immer noch einen krassen Steuernachteil, weil du jetzt hast du nur noch 75 Euro.
Ja, guck mal hier, ich kann dir gerade ein schönes Beispiel nennen. Hier unten steht, ich kriege jetzt irgendwie Mittwoch angeblich, kriege ich irgendwie Dividende hier von Playway. Und da steht dann hier im Konto, da steht schon drin so Proximo Dividendos, ne, also die nächsten Dividenden, die hier kommen. Und ich habe zum Beispiel hier bekommen von Danaher, am 30.07. bekomme ich von Danaher, und dann steht da so 21,99 € bekomme ich. Die zahlen ja auch quartalsweise, glaube ich. Und dann steht da hier Retention del Dividendo, also Einbehaltung, ne, Steuern und so, 6,60 €. Ja, und ähnlich ist es bei Playway jetzt in zwei Tagen. 2.400 € Dividende bekomme ich und 455 € kommen einfach nie auf dem Konto an, ja, und bleiben dort. Dann kann ich halt immer versuchen, über die ganzen x-tausend Formulare irgendwelche Anteile von den Quellensteuern noch zurückzufordern und so weiter und so fort. Also das ist schon kein kleiner Pappenstiel. Aber ich will gar nicht zu weit jetzt davon abschweifen, weil es gibt immer Vor- und Nachteile, und das ist ja auch so ein strategischer Punkt. Und ich habe ja neulich mit Benjamin einen Podcast gemacht, genau zu diesem Thema Dividendenstrategie. Also da könnt ihr gerne, liebe Zuhörer, nochmal sonst drauf zurückgreifen. Ja.
Zu deinem, ich habe noch eine spannende Frage gestellt, nämlich wie wäre oder was ist denn noch so ein wichtiger Treiber bei Sartorius und wie wäre das denn ohne Corona? Also ich glaube, ich habe auch BioNTech-Aktien gekauft letzten Monat, das habe ich ganz am Anfang vergessen. Ich glaube, was mich da letztendlich überzeugt hat, ist einfach, dass die überzeugt sind und ich finde mittlerweile ist das auch ziemlich ein starker Konsensus, beziehungsweise war es eigentlich auch schon vor 6 Monaten, dass Corona einfach wiederkehrend ist, also durch diese verschiedenen Mutationen, dass es sein könnte, dass man immer jedes Jahr oder alle 2 Jahre eine neue Impfung braucht. Und das würde natürlich Sartorius extrem in die Hände spielen, aber auch ohne dem Ganzen, ich meine, auch für BioNTech war ja Corona oder dieser Covid-19-Wirkstoff, den sie entwickelt haben, das war ja ein Glücksfund in meinen Augen. BioNTech hat ja eigentlich an was anderem geforscht und hat dann gesagt, oh, guck mal, da ist Corona gekommen, dann machen wir jetzt einfach Corona und haben ihre anderen Krebsforschung und die anderen Sachen, die ja eigentlich in der Pipeline waren, erstmal stillgelegt. Aber die kommen da ja jetzt auch noch alle und sind auch alle auf dieser mRNA-Technologie basierend, ähnlich wie Moderna. Und die Sachen, die mRNA machen, die machen ja Biotechnologie und in dem Sinne brauchen sie auch die Sachen von Sartorius. Das heißt, es ist im Grunde wie so ein Biotech-Investment, nur dass du eben niemand weiß, wer letztendlich das Medikament findet. Das ist halt so ein bisschen Zockerei, muss man sagen, und auch ein bisschen Glück, ob es jetzt Moderna findet oder BioNTech oder noch ein anderes mRNA-Unternehmen. Aber was man weiß, Sartorius wird auf jeden Fall Geld verdienen.
Ja, die sind so wie so ein bisschen die Schaufelverkäufer, ne?
Weltweit haben über 200 Pharmaunternehmen an einem Corona-Wirkstoff geforscht und die haben alle bei Sartorius eingekauft. Das ist die Aussage vom Management, dass die alle nur bei Sartorius einkaufen. Es gibt Konkurrenten, wie gesagt, Danaher und Thermo Fisher, die machen aber hauptsächlich diese traditionelle Pharma und nicht eben diesen Fokus auf Biopharma.
Weißt du, ich finde es auch allgemein immer so interessant, wenn du dir so als Anleger die Frage stellst, so auf welches Pferd, wenn ich Einzelaktien auch haben möchte, so möchte ich setzen. Und das ist halt auch so, dass das halt sehr häufig so fernab der ganzen so allgemeinen Hypes, um die irgendwie entstehen und Unternehmen, die teilweise halt sehr, sehr, sehr stark bewertet sind oder sehr hoch bewertet sind, obwohl sie jetzt nicht wirklich gute Gewinne erzielen oder sich Profitabilität auch noch gar nicht abzeichnet, ja. Und es gab es ja, wie das dann endet, das wissen wir alle. Also die Geschichte wiederholt sich ja nicht, aber sie reimt sich, hat, glaube ich, damals jemand mal gesagt, ja.
Ja.
Wie das endet mit solchen Sachen wie DraftKings und viele andere Unternehmen und so weiter, ich will jetzt nicht zu viel spekulieren, aber meine Meinung ist, das wird sich bei manchen von diesen ganzen Unternehmen auch teilweise von den ganzen Cloud-Unternehmen, weil da gibt es auch schon fast schon so eine Blase. Ja, jeder macht quasi so eine Art Cloud-Unternehmen gerade auf. Ja. Da wird es irgendwann auch so ein bisschen bei den Unternehmen, die halt keine Gewinne machen, so sein wie damals 2000. Ja, es wird ohne unternehmerische Gewinne langfristig bist du weg vom Fenster. Ja, das hat sogar schon Markus Braun damals gesagt auf einem Event, habe ich gesehen, das Video von ihm. Gut, er hat es halt ein bisschen übertrieben mit den Gewinnen, aber der Faktor ist, dass es halt schon extrem wichtig ist. Und jetzt ist es so, für den Anleger, was will ich eigentlich damit sagen, gibt es halt immer wieder fernab dieser Hypes. Nehmen wir jetzt mal Wasserstoff, du hast es auch vorhin genannt, ja, da gibt es halt so Wasserstoffunternehmen wie Plug Power und andere, die halt so durch jedes Forum und durch jeden Artikel durchgehypt werden und einfach aberwitzige Bewertungen haben und alle spekulieren drauf, dass sich das irgendwann mal durchsetzt. Und dann gibt es aber sowas wie Air Liquide oder Linde und andere Unternehmen, die in dem Bereich schon länger aktiv sind und die halt eben auch zwar vielleicht nicht irgendwie 50% oder 60% Umsatzwachstum im letzten Quartal hatten, dafür aber jede Menge Gewinnhistorie mitbringen, ja. Und das gibt's eigentlich in jeder Branche, dass du dann immer zum Beispiel gestern bei der Aktie, die ich analysiert habe, dann habe ich halt auch im Rahmen dieser Analyse mir andere Aktien angeguckt und habe gesehen, da gibt es dann so ein Unternehmen zum Beispiel aus Schweden, das nennt sich Cambi und die stellen die ganze so Software und Dienstleistungen für andere Glücksspiel, Online-Glücksspielseiten und so weiter her, ja, die bei denen dann das sozusagen alles einkaufen, ja, ähnlich wie Evolution Gaming. Und das sind dann auch so die Schaufelverkäufer. So, und die machen das seit Jahren, wachsen mit 20% im Umsatz und Gewinn wächst sogar noch stärker und Bewertung ist jetzt gar nicht mal irgendwie so schlecht, ja. Und wenn du dir das dann als Vergleich anguckst zu irgendeinem komplett überhypten Unternehmen, da wüsste ich als Investor immer, auf welches Pferd ich setze, ja. Nämlich auf den etablierteren, der halt ein bisschen langweiliger ist vielleicht, der aber halt einfach profitabel ist.
Ja, genau so ist es. Und das ist auch das Schöne bei Sartorius. Das ist, ich meine, alles im Leben, was eine Schwäche ist, ist auch immer eine Stärke und umgekehrt. Und oder das Schwache bei Sartorius ist sozusagen, man tut sich als Investor schon ein bisschen schwer, das Unternehmen zu verstehen. Gerade weil es im B2B-Bereich ist und in Medizintechnik. Genau, ja. Aber die Stärke ist, alle anderen tun sich genauso schwer. Und deswegen springen sie lieber auf BioNTech und so. Ich meine, ich habe auch BioNTech jetzt gekauft und weil das kennt halt einfach jeder oder Johnson & Johnson. Bei Sartorius muss man sich ein bisschen intensiver damit beschäftigen und hat dann aber auch viel mehr Chancen.
Ja, wobei ich auch glaube, also bei BioNTech, ich bin dir ganz ehrlich, bei mir ist es halt eine Investition. Ich habe auch BioNTech-Aktien, weil ich halt den Gründer und die Gründer interessant finde und an die glaube, was die machen. Ich bilde mir nicht ein, zu verstehen, wie die Produktion und die Forschung in diesem Bereich aussieht. Und ich glaube, dass die meisten Leute, die BioNTech-Aktien jetzt in den letzten Jahren oder Monaten gekauft haben, das auch nicht verstehen. Es wird sicherlich manche Leute geben, die dort auch schon länger investiert sind oder die auch dort arbeiten beispielsweise, die da einen Einblick haben. Aber so wirklich verstehen im Sinne von so, was sind eigentlich wirklich die Einflussfaktoren darauf, ob das dann dauerhaft Bestand hat, so hui, das ist natürlich noch ein ganz anderer Punkt.
Ja.
Ja. Okay, aber cool. Ja, auf jeden Fall spannend. So ein Unternehmen werde ich mir auf jeden Fall auch mal näher anschauen. Sartorius, ich habe immer bisher nur den Namen gehört. Jetzt weiß ich auch, was die so ein bisschen mehr machen. Und dann kann man sich natürlich noch mehr darüber informieren. Ja. Den Screenshot, den du gesagt hast, den füge ich noch auf der Webseite mit ein für alle Zuhörer.
Sehr gerne, ja. Ich kann dir gerne auch dieses Excel-Modell, das Discounted Cashflow-Modell, einfach mal rüberschicken. Dann können sich die Hörer das nämlich selbst runterladen. Okay, und selbst ihre eigenen Umsatzschätzungen und so eingetragen. Also ich habe, wie gesagt, meine eher konservativen Schätzungen eingetragen, kommen da auf 10%. Und ihr könnt dann einfach die eigenen Schätzungen und so eintragen. Und dann seht ihr, was ihr für eine Renditeerwartung rausbekommt und ob euch die genügt.
Ich trage mal 100% ein.
Ja, bin gespannt, was da kommt.
Dann ist die Aktie bestimmt ein Kauf jetzt, würde ich mal schätzen.
Ja, safe.
Beim aktuellen Preis. Okay, na gut. Vielen Dank, Michael. Ein super spannender Podcast und wir hören uns dann beim nächsten Mal, ne?
Sehr gern, Kolja.
Ciao, ciao.
Mach's gut. Ciao.